Patron-Driven Acquisition. Es geht um die Fragen, ist PDA die Erwerbungsform der Zukunft oder verärgert PDA den Buchhandel? Wird die Bibliothek zukünftig kundengesteuert und wenn, vielleicht ja, welche Bibliothek? Werden es alle Bibliotheken sein? Mag es sicher Bibliotheken geben, wo das nicht der Fall ist? Und wie verhält sich es denn mit so profanen Fragen wie der Mehrfachnutzung? Ich möchte Ihnen das Panel vorstellen. Wir haben dazu hochkarätige Persönlichkeiten eingeladen. Zu ganz links außen von Ihnen gesehen ist Frau Dr. Annette Klein. Sie ist Abteilungsleiterin Medienbearbeitung der UB Mannheim. Sie ist auch Fachreferentin für Romanistik und Philosophie und, was mich besonders freut, sie ist auch zuständig für die Vermittlung von Recherche und Informationskompetenz. Das wird möglicherweise ein Thema sein, was wir in der nächsten Stunde noch kurz am Rande erörtern. Neben ihr ist Herr Dr. Erik Steinhauer. Er ist Jurist. Er ist seit 2009 an der UB Hagen als Dezernent für Medienbearbeitung. Und er ist wohl weitlich bekannt als Spezialist für Open Access und auch als Streiter für Bibliotheksgesetze. In der Mitte darf ich vorstellen Katrin Siems. Katrin Siems ist Vice President Marketing und Sales bei De Gruyter seit dem 1. Oktober 2010. Sie war vorher bei Springer Business Media und bei Kuno und Ja. Und wir hätten Frau Dorothea Redeker. Sie ist selbstständige Branchenberaterin für die Buch- und Medienbranche. Sie leitete von 2004 bis 2007 die Geschäftsstelle des Sortimenterausschusses des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. Und in dem Zusammenhang hat sie eine recht interessante Dissertation auch für unser Podium geschrieben. Da geht es nämlich um die Zukunft des mittelständischen Buchhandels. Und last but not least, Herr Jörg Pieper. Herr Jörg Pieper ist in der Geschäftsleitung der Schweizer Fachinformation von Schweizer Sortiment und er ist Program Manager von Schweizer Academic. Damit habe ich nun der Worte genug geredet. Ich würde zunächst einmal gerne in das Thema einführen wollen mit der Frage im PDA, was ist das denn? Was für Modelle, was muss ich mir darunter vorstellen, was für Modelle sind denn da denkbar? Und ich würde da zunächst mal an Frau Siems von De Gruyter weitergeben, weil De Gruyter in diesem Jahr, wie es einige vielleicht auch aus der Presse mitbekommen haben, begonnen hat, offensiv mit PDA in den Markt zu gehen und hat dazu eine Testphase mit dem Forschungszentrum in Jülich und seit 1. August auch mit der UB in Hagen. Frau Siems.
Genau. Im Prinzip ist es eigentlich die Veränderung der Erwerbung einer Bibliothek von der Entscheidung des Bibliothekars hin zu deutlich mehr Nutzerorientierung. Also es entscheidet der Nutzer, welche Titel, und das muss sich nicht auf Bücher beschränken, das können auch Journals und Datenbanken sein, welchen Inhalt er also in dem Moment braucht, wenn er seine Recherchetätigkeit unternimmt. Und dann sozusagen just in time anstatt just in case die Literatur zur Verfügung hat.
Danke, Frau Siems. Ich würde gerne gerade schon an Herrn Pieper weiterleiten, weil Schweizer Sortiment seit 2009 mit einem australischen Anbieter zusammenarbeitet. Wollen Sie da was dazu sagen, Herr Pieper?
Ja, hätte ich gewusst, dass meine Vorrednerin Carrie Paulson von IBL hier schon spricht, wäre ich eher gekommen und hätte genauer zugehört. Tatsächlich ist es so, dass wir mit IBL seit 2009 eine Partnerschaft eingegangen sind im Vertrieb. Wir suchten als Fachbuchhandlung einen Partner, der eine umfangreiche Aggregationsplattform bereithält und eben halt auch mit neuen Geschäftsmodellen vorhält, die sich im E-Book-Bereich, und das ist ganz wichtig, das ist auch ein Unterscheidungskriterium sicherlich zu dem Angebot von Dick Reuter, allein im E-Book-Bereich aufwartet. Und dort sprechen wir dann eben halt von Patron-Driven Acquisition oder dem Demand-Driven Acquisition, was aber schlussendlich das Gleiche meint. Es wird ein Bedarf für eine eventuelle Nutzung geäußert und dem muss eine Plattform antworten. Und aus diesem Grunde haben wir uns Zusammenarbeit mit IBL entschlossen und versuchen jetzt da Kunden in Deutschland für zu begeistern. Das hält sich noch in homöopathischen Dosen, das Ganze. Das würde ich schon an dieser Stelle sagen. Ja.
Danke, Herr Pieper. Ich würde es gerne mal aus Nutzersicht oder aus Bibliothekssicht beleuchten wollen. Vielleicht Frau Klein, die UB Mannheim, die hat mit Dawson Era eine Testphase. Sie hatten das auf dem Bibliothekskongress in Berlin bereits vorgestellt. Wollen Sie uns noch mal ein bisschen erzählen, wie sind denn so Ihre Erfahrungen jetzt mit Dawson Era? Was bringt es für Implikationen denn mit sich?
Ja, also wir haben in der Tat, wir waren unter denen, die schon relativ früh für das Prinzip uns zumindest begeistern konnten und haben also schon im Juni letzten Jahres 2010 ein Modell gestartet, das in diesem Fall allerdings mit einer moderierten Form von Patent-Driven Acquisition gearbeitet hat. Natürlich gab es auch bei uns im Haus wie an vielen anderen Stellen auch die Sicht auf die Risiken, die das mit sich bringen kann, wenn man eine vollkommen automatisierte Patent-Driven Acquisition initiiert. Natürlich ist es so, dass man sich fragt, gibt man Entscheidungen aus der Hand, die man vielleicht nicht mehr zurückholen kann. Deswegen haben wir uns eben in dieser Phase für eine moderierte Form entschieden, wo der Kunde zwar, also man hat ein breites E-Book-Angebot im Katalog eingespielt und der Kunde kann eine Voransicht dann auch frei nutzen. Danach kommt es allerdings dazu, dass eine Anfrage an die Bibliothek gestellt wird und in dem Fall hat die Bibliothek dann immer noch die Möglichkeit zu sagen, ja, wir geben der Anfrage statt oder nein, wir lehnen sie auch ab. Wobei ich schon so viel verraten kann, dass die Fälle, die komplett abgelehnt worden sind, sich in sehr, sehr engen Grenzen gehalten haben. Das ist relativ selten vorgekommen. Es hat uns auch die Erfahrung im guten, ja, mehr als ein Jahr, die wir jetzt haben, tatsächlich gelehrt, dass man nicht zu viele Bedenken haben muss, was den Missbrauch eines solchen Angebots angeht. Wir können also sagen, dass wir generell wirklich gute Erfahrungen gemacht haben. Es werden sinnvolle Anfragen gestellt. In diesem Fall war es ja so, dass wir tatsächlich nicht vorausgewählt haben, sondern das komplette Angebot der Plattform, also etwas über 100.000 Titel eingespielt haben. Es hielt sich in wirklich ganz, ganz überschaubaren Grenzen, dass dann Anfragen kamen, wo der wissenschaftliche Charakter doch etwas zweifelhaft war. Insofern können wir also eigentlich bestätigen, dass es ein Weg ist, der sehr gut als Element in die Erwartungspolitik einer Universitätsbibliothek passt. Davon sind wir auch überzeugt. Wir werden dennoch das Modell weiterentwickeln und werden auch weggehen von dem moderierten Prozess. Aber dazu kann ich vielleicht dann später auch noch ein bisschen mehr sagen. Wir haben uns auch Feedback von den Kunden geholt und ein bisschen ermittelt, was das genaue Interesse unserer Kunden denn ist in diesem E-Book-Bereich und wie wir das Modell eben anpassen und weiterentwickeln können.
Dann würde ich gerne noch Herrn Steinhauer hören. Herr Steinhauer, seit 1. August, das ist ja noch nicht so sehr lange, aber was hat Sie dazu bewogen, dieses Experiment mal zu machen, auch für die UB in Hagen? Hagen hat ja nun als Fernuniversität eine ganz eigene Spezifikation, weil ihre Patrons oder Kunden sind wohl auf die ganze Republik oder vielleicht sogar auf die ganze Welt verteilt. Bitte.
Ja, genau das ist der Punkt. Vielleicht, dass ich ein paar Sätze mal zu unserer Universitätsbibliothek sagen kann. Also wir sind eigentlich zwei Bibliotheken. Wenn wir nach Hagen kommen, dann sind wir auf dem Campus eine sehr große, mit 800.000 Bänden sehr große Institutsbibliothek für 80 Lehrstühle, die natürlich auch von den Studierenden genutzt werden kann. Wir haben Postversand für unsere Bücher, aber es ist natürlich für die Masse von Studierenden, wir reden in Hagen von etwa 75.000 Studierenden, können wir so etwas natürlich nicht bewältigen. Wir haben im Jahr so viele Besucher lokal, wie eine mittlere Universitätsbibliothek in 2 Wochen hat. Das heißt, wenn wir unsere Studierenden erreichen wollen, dann können wir sie praktisch nur elektronisch erreichen. Das ist vielleicht auch ein Punkt, Patron-Driven Acquisition, da geht es ja um E-Books, um elektronische Inhalte. Jetzt die Frage, welche elektronischen Inhalte brauchen unsere Studierenden? Bei dieser großen Anzahl von Studierenden, die wir auch direkt auf dem Campus nicht ansprechen können, die aus sehr, sehr unterschiedlichen Kontexten stammen, die meistens auch Studium und Beruf miteinander verbinden, deswegen auch sehr, sehr heterogene Fragestellungen haben, da ist es äußerst schwierig, einen Bestandsaufbau zu betreiben, der auf die Studierendenbedürfnisse Rücksicht nimmt. Und deswegen war insbesondere bei der Kräuter für uns die Motivation, mal auf eine sehr, sehr breite Basis von Inhalten diese vielen Studierenden zugreifen zu lassen. Und wir lassen das ja auch wissenschaftlich begleiten, dass wir mal Nutzungsanalyse haben, was interessiert die Leute überhaupt? Welche Produkte spielen eine besondere Rolle? Wir können am grünen Tisch viel planen, aber die Nutzung, die ist doch etwas ganz anderes. Und das ist auch etwas anderes, als wenn ich jetzt Umfragen oder so etwas starte. Die konkrete Nutzung ist doch wesentlich aussagekräftiger. Und das war für uns die Motivation zu sagen, wir machen das auch, um festzustellen, was möchten unsere Studierenden überhaupt an digitalen Inhalten haben, in Ergänzung zu dem, was wir als Fernuniversität an eigenen Inhalten mit unseren Studienmaterialien schon anbieten.
Herr Steinhauer, ja, jetzt haben wir eine ganze Menge schon gehört, was Patrons-Driven Acquisition ist. Man möchte also die Patrons, die Kunden einer Bibliothek abholen und sie in die Lage versetzen, dass sie sich mit einbringen in den Erwerbungs- und Entscheidungsprozess der Erwerbungen. Meine Frage ist ja irgendwo, wo bleibt eigentlich der Buchhandel in dem ganzen Geschäft? Frau Redeker, wollen Sie da mal was dazu sagen?
Ja, ich fange vielleicht einfach an mit einer Umformulierung der Frage, weil es geht eigentlich gar nicht so sehr darum, wo bleibt der Buchhandel, sondern wir haben es zu tun mit der Fragestellung, wie bringen wir heute die Vielfalt der Inhalte in den verschiedenen Medienformaten an die Nutzer, an die Kunden, die diese Inhalte verwenden wollen. Das ist für mich eigentlich die zentrale Frage. Und wenn man diese Frage beantwortet, kann man daraus ableiten, welche Rolle der Buchhandel in diesem Konstrukt, was man bedienen will, dann spielen kann. Also ich möchte ganz anders woanders ansetzen. Und für den Buchhandel bedeutet es, wenn man die Fragestellung anders auffasst, dass er sich sehr intensiv damit auseinandersetzt, welche Modelle gefragt sind, sich überlegt, wie man das technologisch, IT-mäßig aufbaut. Herr Pieper hat eine Idee jetzt vorgestellt, wie das bei Schweizer läuft. Und wie man darüber hinaus, neben dieser technologischen Plattform, und da spielt der Buchhandel, denke ich, immer noch eine wichtige Rolle, Mehrwerte entwickelt, die neben dem reinen Angebot des Zugangs zu diesen Informationen für Bibliotheken als Einkäufer dieser Plattform oder auch für die Nutzer auf der anderen Seite und schließlich auch für die Verlage interessant sind. Also wir haben es zu tun mit einer sehr vernetzten Fragestellung, die der Buchhandel für sich beantworten muss. Und das ist etwas anderes, als es früher der Fall war, weil es eine sehr eindimensionale Wertschöpfungskette gab. Und von daher gibt es viele Chancen für den Buchhandel, wenn er diese vernetzte Perspektive aufgreift und sich überlegt, wie er Technologie, Beratungsleistung und Mehrwertservices im Zusammenspiel mit Nutzern, Bibliotheken und Verlagen platziert.
Danke, Frau Redeker. Ja, für mich stellt sich ja die Frage, wie funktioniert es denn nun konkret? Also wie muss ich mir das vorstellen? Wenn der Kräuter ein komplettes Sortiment bereitstellt, wo finde ich das dann in Bibliotheken? Ist das integriert in den Katalog oder muss ich als Kunde über eine Metasuche gehen? Frau Klein, wie haben Sie es realisiert?
Ja, also wir halten es tatsächlich für ganz wichtig, dass man die Dinge auf dem gleichen Weg findet, wie man auch den Rest des Bibliotheksbestandes findet, also über den Online-Katalog. Wir waren in der glücklichen Lage, dass wir das relativ einfach selbst realisieren konnten, weil wir mit Primo einfach eine Software haben, wo man Marktdaten, die in der Regel von den verschiedenen Anbietern problemlos geliefert werden können, dann auch zeitnah selbst einspielen kann. Also wir waren da nicht auf Dritte angewiesen, sondern konnten das selbst realisieren, das Ganze im Online-Katalog zusammenzuführen und somit dann auch einheitlich zu präsentieren.
Sie präsentieren es einheitlich. Ich will gerne mal mit einer Frage nachsetzen. Wie kommt es denn bei Kunden an? Heißt es, Sie haben Zugriff auf alles und Sie werden sofort durchgeschaltet auf die Volltexte?
Ja, das ist die Idee. Also da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Unser bisheriges Modell war ja, wie gesagt, ein moderiertes Modell. Und das war auch genau der Punkt, an dem dann Kritik gekommen ist. Man erwartet tatsächlich, dass man direkt durchgeschaltet wird. Hier war es natürlich so, dass man nur zur Voransicht direkt durchgeschaltet wurde, wenn man das Buch dann komplett nutzen wollte und im vollen Funktionsumfang nutzen wollte, musste eben die Anfrage erfolgen. Und in der Umfrage, die wir gestartet haben, war das natürlich der größte Kritikpunkt, dass die Vollnutzung eigentlich ab dem ersten Moment erwartet wird, ab dem ersten Zugriff erwartet wird. Und das ist auch genau der Punkt, den wir ändern werden, jetzt kurzfristig. Also wir werden Anfang November dann mit, jetzt auch offiziell mit einem neuen Modell starten, das genau den Punkt, diesen Kritikpunkt dann beseitigt. Also ich denke aber, das, Sie haben es schon sehr treffend beschrieben, ist genau die Kundenerwartung. Man möchte vom Katalog durchgeschaltet werden zum Vollangebot.
Danke, Frau Klein. Herr Steinhauer, wie realisieren Sie es denn für Ihre Kunden?
Ja, wir haben das ja relativ einfach, weil wir von einem einzigen Verlag die Produkte haben, der ein Portal hat, dem all diese Produkte dargestellt werden. Deswegen verweisen wir erstmal vornehmlich auf dieses Portal. Bei den Datenbanken haben wir traditionell immer eine Liste nach Fächern. Das ist bei uns relativ übersichtlich und deswegen auch sehr prominent in einzelnen Fächern. Da sind die einzelnen Datenbanken auch nochmal speziell nachgewiesen. Die E-Book-Daten haben wir jetzt nicht in den Katalog übernommen. Einmal waren sie so in der Form noch nicht verfügbar. Außerdem ist noch ein kleines Problem, oder das heißt, bei uns ist etwas anders gelagert. Wir haben für ein Jahr diesen Zugriff. Und dieses Modell ist nicht so eine Dienstleistung, wie man sie jetzt schon fertig einkaufen kann, sondern wir beide Seiten, wir testen dann noch. Das ist für uns eher so eine Art Forschungsprojekt und für das Jahr 2 gibt es eigentlich noch so keine genaue Vorstellung, wie das auszusehen hat. Das heißt, wir haben für dieses eine Jahr diesen definierten Zugriff, um dann festzustellen, wie ist das angekommen. Das wird dann über die entsprechenden sozialen Netzwerke bei den Studierenden, über die Lernplattform kommuniziert, über die Lehrstühle kommuniziert. Und dann gucken wir uns an, wie waren die Nutzungen und dann überlegen wir, wie wir die Dinge weiterentwickeln. Das ist ein ganz anderes Modell, als das jetzt bei diesem Modell ist, wo ich zunächst eine bestimmte Zeit gucken kann und dann mich entscheide, den Volltextzugang zu haben, weil ich ja da wirklich dauerhaft dieses Angebot schon anbieten kann. Insofern haben wir uns den Katalog jetzt ein bisschen umschifft und machen das auf anderen Wegen. Wir werden jetzt im Dezember die erste Auswertung mal haben, gucken, ob das der richtige Weg ist, ob wir da noch nachsteuern müssen. Das macht die Sache etwas spannend, weil das vielleicht etwas Experimentelles ist und noch eben auch nicht das fertige Produkt, was wir einsetzen.
Das heißt nochmal im Klartext, also Ihre Kunden, die müssen zwei verschiedene Plattformen nutzen, um die Inhalte zu finden.
Ja, das ist völlig richtig. Das ist allerdings für den Fernstudierenden sehr normal. Als die Fernuniversität gegründet wurde vor 30 Jahren, war eigentlich so die Idee, der Fernstudierende versorgt sich in einer nahegelegenen wissenschaftlichen Bibliothek mit seiner Literatur. Also wenn ich Fernstudent bin, sagen wir mal, ich wohne in Freiburg, dann nutze ich natürlich dort die UB für die Bücher und das lasse ich mir nicht aus Hagen schicken. So war im Grunde genommen die Idee. Das heißt, der Blick auf den Studierenden war so auch für den normalen Bestandsaufbau bei Büchern eigentlich nie gegeben. Der Studierende musste also immer aus verschiedenen Quellen sich die Dinge zusammensuchen. Das ist auch Teil des Studiums, dass er da auch entsprechend trainiert wird, das zu realisieren. Insofern ist das für ihn jetzt nicht schlimm, wenn er vielleicht nochmal für bestimmte Dinge in einem anderen Portal suchen muss. Der Vorteil ist, es ist ein Portal, in dem er vielleicht über eine Datenbank dann hineinkommt und feststellt, ich kann noch wesentlich mehr und wesentlich andere Dinge finden. Und wir haben ja diesen sehr langen Testzeitraum, nicht 2, 3 Monate, sondern eben ein ganzes Jahr, sodass da eigentlich eine gute Hoffnung besteht von unserer Seite aus, dass auch wirklich eine relevante Nutzung stattfindet, auf der wir dann auch entsprechende Schlussfolgerungen ziehen können. Würden wir das Modell so fahren wie in Mannheim, dann würden wir selbstverständlich sehr großen Wert darauf legen, dass diese Daten auch in unserem Katalog sind, weil das ja ein dauerhaftes Angebot ist, dieser breiten Palette, aus der wir dann heraus auswählen würden. Aber das ist, wie gesagt, jetzt mehr so ein forschendes Projekt und das andere ist jetzt schon eine fertige Dienstleistung, die am Markt da ist, die man einsetzt. Das sind insofern ein bisschen Dinge, die nicht so ganz vergleichbar sind.
Frau Siems, verstehe ich das richtig? Sie sind also noch am Experimentieren und am Austesten. Was darf PDA denn für die Bibliotheken kosten? Oder will ich es mal anders formulieren? Vielleicht auch, wie viel sind denn die Bibliotheken bereit zu bezahlen?
Ja, das ist natürlich eine etwas provokant formulierte Frage. Ich glaube, es geht jetzt in erster Linie mal darum zu sehen, wie kann das Modell überhaupt funktionieren. PDA ist ja fast so eine Art Modewort geworden. Jeder möchte irgendwie was machen und keiner weiß so richtig, wie es eigentlich funktionieren soll. Wir haben uns einfach dafür entschieden, dass wir gesagt haben, gut, wir probieren jetzt mal ein Modell, von dem wir glauben können, dass es funktioniert. Und das ist eben zum einen in Abgrenzung vielleicht auch von den Handelspartnern, die das auch anbieten, auch mit Reuter-Anhalten anbieten, ein Modell, in dem übergreifend, formatübergreifend Inhalte angeboten werden und wo vor allem ein Kompromiss gefunden wird zwischen dem moderierten und dem nicht moderierten Modell. Frau Klein hat ja gerade dargestellt, dass eine ganz zentrale Forderung der Nutzer im elektronischen Umfeld ist, dass man sofort auf die Inhalte zugreifen kann. Das heißt, keiner akzeptiert mehr, dass man einen Tag, ich glaube bei Ihnen waren es 24 Stunden oder so ähnlich, braucht, um tatsächlich eine Nutzeranfrage zu beantworten, sondern es soll gleich da sein. Gleichzeitig haben wir ja gerade auch in Deutschland mit den Fachreferenten sehr kompetente Mitarbeiter in den Bibliotheken, die durchaus Einfluss darauf nehmen möchten, welche Art von Inhalten dauerhaft in der Bibliothek zur Verfügung stehen sollen. Deswegen ist das Gräuter-Modell so aufgebaut, dass erstmal für den Testzeitraum, für die Nutzung der Inhalte für ein Jahr eine gewisse Gebühr bezahlt wird und dann am Ende dieses Jahres die Bibliothek entscheiden kann, was sie mit dieser Art, ja, man kann es dann Prepaid oder Guthaben oder wie auch immer nennen, welche Inhalte dauerhaft erworben werden können. Es ist sozusagen ein Kompromiss aus einem nicht moderierten Modell, weil die ganzen Inhalte stehen sofort zur Verfügung und trotzdem noch eine gewisse Gestaltungsfreiheit für die Fachreferenten, für die Bibliotheken.
Gestaltungsfreiheit für Fachreferenten und für Bibliotheken heißt ja auch immer eine gewisse Komplexität. Ich denke mal an die auch möglicherweise ihren Benefit hat, mehr für die Anbieter als vielleicht auch für die Kunden. Aber Kunden, die sich die Zeit nehmen, die finden dann das günstigste Angebot. Herr Pieper, wie sieht denn das IBL-Modell aus? In dem Fall, also das, wie sieht das Verkaufsmodell aus? Also was haben müssen Kunden, was kommt auf Kunden zu?
Was kommt auf Kunden zu? Auf Kunden kommt relativ wenig zu. Es wird eine Plattform bereitgestellt und wie Frau Dr. Klein das ja auch schon sagte, wir stellen den Bibliotheken dann erstmal einen definierten Titelstamm zur Verfügung. Das kann der Umfang der gesamten Plattform sein, das kann aber eben halt auch ein Ausschnitt sein. Wenn eine theologische Fakultät sagt, wir brauchen nichts zum Bereich Engineering, dann können wir das aussparen und stellen eben halt nur Geisteswissenschaften zur Verfügung. Dann ist es prinzipiell so, dass jeder Titel erstmal dauerhaft erworben wird. Ein ganz normaler Kauf eines Mediums, eines E-Books. Dieses E-Book steht dauerhaft zur Verfügung. Und interessant ist dann tatsächlich eben halt dieser moderierte Prozess. Was meint der überhaupt? Moderierter Prozess heißt ja erstmal, und das ist ja auch nichts wirklich ganz, ganz Neues, auf jeder Bibliotheksseite finde ich so einen Button, ich wünsche mir gerne folgendes Buch zur Anschaffung. Also genau genommen, das ist auch schon PDA, ne? Also da stelle ich eine Anforderung an die Bibliothek. Ich habe den Wunsch, dass ein Titel erworben wird, weil vielleicht ein Referat das noch nicht bestellt hat und kann diesen Wunsch äußern. Und dieses kann eben halt über eine E-Book-Plattform abgebildet werden. Das sieht bei IBL so aus. Der Kunde hat seine Titel im Katalog stehen, auch die noch nicht erworbenen. Jetzt kommt der Nutzer, ruft diesen Titel auf und kann erstmal bis zu 5 Minuten völlig kostenfrei in diesem Buch hoch und runter browsen. Und es ist wirklich entscheidend. Es geht nicht darum, dass ich ein Inhaltsverzeichnis angucke oder eine PageRank von 1 bis 50, sondern das ganze Buch von A bis Z. So, und irgendwann will ein Verlag verkaufen, wir wollen auch verkaufen und dann gibt es einen Deckel und der heißt 5 Minuten. Und ab diesen 5 Minuten, da wird es dann eben halt interessant. Entweder, in unserem Fall, ploppt ein Fenster auf, dem Nutzer erkenntlich, Achtung, du bist jetzt über einen bestimmten Zeitraum hinausgegangen, jetzt könntest du einen Vorschlag an deine Bibliothek stellen, dass dieser Titel erworben wird. Oder aber, das ist ein anderer Prozess, es kann auch ein Kurzzeiterwerb stattfinden, dass eben halt für 1, 7, 14 oder 28 Tage so ein Titel erworben wird. Kommen wir nochmal zurück zu der theologischen Fakultät. Vielleicht befassen die sich mit ethischen Fragen und ich brauche ein Buch zu Genetik. Niemals würde diese Bibliothek einen solchen Titel erwerben, weil er einfach gar nicht ins Erwerbungsprofil reinpasst. Wird nicht gemacht. In diesem Fall ist es aber wichtig und ich kann einen Antrag an meine Bibliothek stellen, erwerb diesen Titel bitte kurzzeitig, stelle ihn mir zur Verfügung. Aber auch, was möglich ist, der Nutzer merkt gar nicht, dass er über diese 5 Minuten hinausgeht und im Hintergrund findet automatisch dieser Kurzzeiterwerb für einen Tag statt. Das hat natürlich aus Sicht des Nutzers, des Kunden, den riesen Vorteil. Er sieht auf einmal, boah, was kann meine Bibliothek mir hier alles anbieten? Das gab es vorher gar nicht. Und umgekehrt, die Bibliothek hat dann aber auch nicht diese Kleinstanfragen bei einem Eintageserwerb, vielleicht 4-5 Euro, sondern man lässt es so durchrauschen. Da sprechen wir vom Automatic Purchase für diesen einen Tag. Und das ist ein Modell, was wir jetzt im Augenblick gerade mit einer großen sächsischen Bibliothek umsetzen. Die haben ganz bewusst gesagt, wir wollen darauf verzichten. Also wir wollen uns nicht um 3-4 Euro-Beträge kümmern, denn so ein Kurzzeiterwerb für einen Tag kostet 5% vom Gesamtpreis eines E-Books. Das wird jetzt so durchrauschen. Umgekehrt hat aber natürlich die Bibliothek auch immer die Möglichkeit zu sagen, naja, also wenn es eine bestimmte Größe erreicht, dann möchte ich noch gefragt werden. Also es soll nicht alles so automatisch passieren und das ist auch verständlich, dass da das Heft nicht aus der Hand gegeben werden soll.
Danke, Herr Pieper. Das erhöht ein bisschen die Komplexität der Modelle. Frau Redeker, Sie sind selbstständige Beraterin, speziell für die Buch- und Medienbranche. Jetzt vor dem Hintergrund von so doch recht komplexen Verkaufsmodellen für Bibliotheken ist die Frage, wie würden Sie oder den Buchhandel, wenn jetzt eine mittelständische Buchhandlung wissen möchte, ich bin am Überlegen, ob ich mich in den Prozess mit einbringe, ob ich da einsteigen soll oder ist es nur ein Hype, der wieder vergeht. Wie würden Sie so eine Buchhandlung beraten?
Also ich würde genauso vorgehen, wie ich es am Anfang geschildert habe. Ich würde dieser Buchhandlung erstmal raten, sich genau mit dem Kunden zu beschäftigen, mit diesem Bibliothek, mit dieser Bibliothek oder diesem Bibliothekskontext. Also genau hinschauen, mit wem haben wir es eigentlich zu tun, mit welcher Bibliothek. Und daraus ableiten, welche Anforderungen gestellt werden. Und dann wird sich mit Sicherheit PDA, das ist meine Einschätzung, als ein Modell, wo wir heute kundenpartizipativer, also die Einbindung des Kunden denken, mit Sicherheit als ein Modell, vielleicht wird es auch noch andere Modelle geben, als ein wichtiges herausstellen. Gleichzeitig muss man klar sagen, für eine normale mittelständische Buchhandlung wird das Aufsetzen einer solchen Plattform, wie Herr Pieper das jetzt geschildert hat, nicht realisierbar sein. Das muss man nüchtern zur Kenntnis nehmen. Aber es gibt ja auch heutzutage die Möglichkeit zu kooperieren. Und ich denke, eins der Zukunftsaufgaben des Buchhandels wird es sein, Konkurrenzschranken zu überwinden und zu überlegen, wie kann man mit denen, die diese Plattform sehr kostenintensiv aufgebaut haben und durchaus auch Partner gebrauchen könnten in ihrem Geschäftsmodell, wie kann man mit denen zusammenarbeiten und welche Partner können es sein? Also auch da gibt es ja verschiedene Optionen. Man muss ja nicht unbedingt mit dem kooperieren, der einem jetzt konkurrenzmäßig am nächsten steht. Man hat ja auch noch Alternativen. Aber das würde ich einer mittelständischen Buchhandlung empfehlen, wenn sie in dem Geschäft bleiben will. Also auch das muss man sich vorher genau überlegen. Ist das Bibliotheksgeschäft für mich an meinem Standort mit meinem Kundenprofil noch das Richtige? Wenn es so ist, dann auf Kooperation setzen und jetzt einsteigen. Also dieses Homöopathische ist ja letztendlich auch noch eine Chance. Es ist noch nicht vorbei, sondern es ist ein Markt, der sich erst im Aufbau befindet. Aber das sehr nüchtern analysieren und auch eventuell zu einer negativen Entscheidung gekommen. Negative Entscheidungen sind fürs Unternehmen durchaus gesund, aber man kann auch zu einer positiven kommen und dann kooperieren.
Danke, Frau Redeker, für die doch sehr spannende Einschätzung, was auf den Buchhandel zukommt und wie der Buchhandel sich auch positionieren sollte und dass es auch als Chance begreifen könnte. Stichwort Integration von Riesendatenmengen in einen Katalog. Wir kennen es von den Verbünden her. Jetzt kommen zusätzlich zu den Verbunddaten auch noch Riesendatenmengen von verschiedensten Verlagen aus solchen Plattformen. Einfach um dieses PDA-Modell auch leben zu lassen. Frage, wie kommen denn die Nutzer damit klar? wenn sie plötzlich statt in 1 Million Titeln in 10 Millionen Titeln suchen müssen? Und gerät es dann nicht eher zu einer Suche nach einer Stecknadel im Heuhaufen? Sind da nicht die Perlen gut versteckt, Frau Klein?
Ich muss natürlich Nein sagen. denn darauf zielt ja unser Bemühen, eben genau den Effekt nicht eintreten zu lassen. Also wir sind schon der Überzeugung, dass es sinnvoll ist, möglichst alles, was verfügbar ist für die Nutzer, auch über eine Oberfläche sichtbar und auch nutzbar zu machen. Natürlich kommt es darauf an, wie man es präsentiert. Man muss natürlich Möglichkeiten schaffen durch die Präsentation, wiederum die Suchanfrage, die am Anfang vielleicht noch tatsächlich sehr allgemein ist und sehr, 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 sehr breites Ergebnis liefert, dann sinnvoll einzuschränken, sodass das eigene Suchinteresse auch tatsächlich gefunden wird. Das ist wichtig. Aber ich denke, die Lösung in dem Dilemma kann nicht sein, absichtlich auf Daten zu verfügen, zu Inhalten, die man ja zu verzichten, zu Inhalten, die man ja tatsächlich verfügbar machen möchte. Man möchte das Angebot ja an den Mann bringen, sondern die Herausforderung ist die, das dann tatsächlich so aufzubereiten, dass es auch zielgenau nutzbar ist. Das ist sicher was, wo auch Bibliotheken und auch Anbieter von Bibliothekssoftware noch weiter sich weiterentwickeln können und auch noch bessere Lösungen schaffen können. Aber ich denke schon, dass wir so weit sind, dass wir das auf einem guten Niveau präsentieren können. Ich kann selber aus eigener Erfahrung sagen, wir haben den Umbruch ja schon vor einiger Zeit gemacht. In dem Moment, wo wir eben auch Aufsatzdaten in großem Stil mit in den Katalog gebracht haben, das war die große Schwelle, wo man dann wirklich von der 1-2 Millionen Marke dann auf die 100 Millionen Marke zugegangen ist von Daten. Das ist bei uns schon ein bisschen her und ich glaube, dass nach einer gewissen Umgewöhnungsphase, die es schon gegeben hat, das von den Nutzern durchaus auch gutiert wird, dass man eben jetzt viel mehr Möglichkeiten hat, eine größere Menge von Informationen dann auch zu finden.
Kurze Frage noch, bedeutet das denn erhöhten Aufwand bei der Schulung, bei der Nutzerschulung?
Es bedeutet eine Veränderung bei der Benutzerschulung. Ich glaube nicht, dass wir insgesamt mehr Aufwand, mehr Schulungsaufwand haben. Aber natürlich muss man es anders vermitteln, als man es früher vermitteln konnte. Es gibt schon eine erhöhte Komplexität, wenn man erklären möchte, was für Inhalte haben wir im Katalog, wie stellt sich das zusammen und wie erklären sich dann auch bestimmte Phänomene, die es vielleicht vorher nicht gab. Es war sicher so, dass es vorher etwas einfacher zu vermitteln war, aber wir müssen jetzt nicht deswegen doppelt so viel Schulungen machen wie früher, das ist sicher nicht der Fall.
Herr Steinhauer, Sie lassen Ihr Projekt ja wissenschaftlich begleiten. Wird das so eine Frage sein, die Sie auch untersuchen?
Ja, der Katalog hat ja zwei Funktionen. Ist einmal ein Findmittel und ist aber auch, wenn alles in einem Katalog drin ist, auch ein Zugangsmittel gerade zu elektronischen Ressourcen. Das darf man ja auch nicht vergessen. Und ich denke, bei dieser ganzen Fragestellung, die ja auch bei der Digitalisierung mit Google Books und so immer wieder skeptisch angemerkt wird, das ist so viel, das findet keiner mehr. Da wird, glaube ich, eine ganz wesentliche Sache übersehen, nämlich generell wissenschaftliches Arbeiten ist kommunikativ zusammenhängendes Arbeiten. Man geht sehr selten einer Fragestellung ohne irgendeinen Kontext an eine Datenmenge heran, sondern hat meistens schon bestimmte Anknüpfungspunkte und sucht dann entsprechend weiter. Und ich glaube, diese Kontexte und auch Netzwerke spielen gerade im Studium eine sehr große Rolle, dass man sich auch in bestimmten Communities austauscht über interessante Dinge, dass Kataloge auch mit Nutzerdaten oder Nutzerhinweis angereichert werden können. Ich finde immer sehr schön diese Hinweise, wer das sich angesehen hat, der hat auch das sich angesehen. Wenn das eine hinreichend starke Nutzung ist, bekommt man sehr, sehr gute Tipps. Also wenn ich das bei Amazon mir angucke, die ja nun sehr, sehr viele Nutzungen haben, kann ich für mich persönlich sagen, ich entdecke so bei jeder 5. Recherche, die ich selbst privat mal bei Amazon mache, etwas, was ich sonst nicht gefunden hätte, was ich interessant finde, was mich weitergebracht hat. Und ich glaube, das ist etwas, über das wir stärker nachdenken müssen, dass man nicht nur große Datenmengen anbietet, sondern auch die Möglichkeit, dass sich Netzwerke und kommunikative Elemente mit darum ranken können. Und dann hat der Katalog nicht nur eine Recherchefunktion, auch eine kommunikative Funktion. Und letzten Endes führt alles zu dem Zugang, der dann auch wiederum durch den Katalog gewährleistet wird. Insofern eine sehr komplexe Sache. jetzt speziell zu Hagen, da muss man auch wieder die spezielle Situation der Fernstudierenden sehen. Die sind ja in aller Regel berufstätig. Wir stellen sich mal Ihren persönlichen Arbeitsalltag vor. Jetzt kommen Sie abends nach Hause, vielleicht um 7 Uhr, manche auch später. Sagen Sie, so, jetzt mache ich nochmal 3 Stunden Studium, ja, dann haben Sie noch Ihre Materialien. Das Bedürfnis nach freiem Rumbrausen ist sehr eingeschränkt bei diesen Studierenden. Die wollen sehr, sehr punktgenau Dinge haben. Deswegen sind Hinweise aus Netzwerken bei Lernplattformen, die bei uns eine sehr große Rolle spielen, eigentlich der Schlüssel, um diese großen Mengen zu bewältigen und weniger jetzt noch ein Skript, noch eine Einführung zu irgendwelchen Kompetenzen, die auf den ohnehin schon 20 cm hohen Papierstapel, den jedes Semester bekommen, nochmal 5 cm drauflegen.
Genau, das ist die Frage. Ne? Also finden die Kunden denn zielgenau? Ich denke gerade, Sie haben sehr, sehr wichtig angesprochen, gerade bei den Studierenden, die wenig Zeit haben, die noch berufstätig sind, nebendran ist das elementar. Frau Kleid, Sie wollten was sagen?
Ja, wenn ich es gerade noch mal ergänzen darf, also ich glaube, der Hinweis war sehr richtig. Also wir müssen schon neue Tools auch mit reinbringen in die Kataloge. Also nicht mehr nur in den alten Erschließungsmustern denken, sondern durchaus Dinge, worauf Sie auch angespielt haben, Möglichkeiten, Empfehlungen zu geben und Verweise mit in den Katalog einzubauen. Das wird sicher eine Rolle spielen. Generell denke ich aber, und das wollte ich noch anfügen, dass die Nutzungsgewohnheiten heutzutage bei den jungen Leuten schon auch so sind, dass sie mit großen Datenmengen ohnehin ständig konfrontiert sind, auch wenn sie sich im Internet sonst bewegen. Kennen Sie das, dass man aus großen Datenmengen Auswahl treffen muss und irgendwie auf das eigene Interesse dann das Ganze fokussieren muss? Von daher glaube ich nicht, dass es ein grundsätzliches Problem ist, nur weil wir jetzt viele Daten im Online-Katalog haben, dass die Leute damit nicht mehr klarkommen. Das entspricht, glaube ich, schon den Nutzungsgewohnheiten der jungen Generation.
Ich möchte mal einen Schwenk machen, nachdem wir ein bisschen einen kleinen Ausflug gemacht haben in die Nutzerwelt, doch nochmal in die Welt der Anbieter. Meine Frage ist, was darf eigentlich so ein Nutzer? Nutzer wollen ja nicht, also zumindest die Nutzer, die ich kenne aus unseren Bibliotheken, aus wissenschaftlichen Bibliotheken, die haben ja nicht das Interesse, gegen geltendes Recht zu verstoßen. Vielleicht mal eine Frage an Sie, Frau Siebs. Was dürfen denn die Kunden, was dürfen die Nutzer mit diesen digitalen Dingen alles tun?
Das ist einfach zu beantworten, alles. Also sie dürfen das lesen, ausdrucken, speichern, können damit wirklich machen, was sie wollen. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass es wenig Sinn hat zu versuchen, Missbrauch, also sprich das Anbieten von Inhalten auf illegalen Plattformen zum kostenlosen Download, dass man das kaum unterdrücken kann und dass man eher sich selber keinen Gefallen tut, indem man versucht, die Bezahlinhalte mit einem harten DRM zu versehen. In dem Sinne, also alles außer den Inhalt auf eine von diesen Piratenplattformen zu stellen, darf der Nutzer damit alles machen.
Das heißt, der Nutzer darf es im Klartext auch auf mobile Endgeräte laden? Ohne hartes DRM?
Ja.
Das ist eine Aussage. Das sieht anders aus bei Ihrer Plattform, Herr Pieper. Wollen Sie was dazu sagen? Gerade zum Stichwort hartes DRM, auf was heißt es? Das harte DRM greift ja nur, wenn es auf mobile Endgeräte geladen wird. Also nur in Anführungszeichen. Aber auch vielleicht bei Ihnen nochmal zurück, was darf der Kunde? Lässt sich bei Ihnen die Frage auch so schnell beantworten? Er darf alles.
Er darf viel. Es hat einfach was damit zu tun, wir haben Verträge mit Verlagen laufen und dort gibt es Einschränkungen. Und ich denke, wir müssen auch immer sehr deutlich unterscheiden. Wenn ein Verlag ein komplettes Content-Paket zur Verfügung stellt, was mehrere tausend Euro kostet, dann ist auch dieser Contentgeber bereit, sehr viel mehr zu ermöglichen. Wenn ich aber ein einzelnes E-Book oder mehrere E-Books unterschiedlicher Verlage auf einer Plattform versammelt finde, mit Authentifizierungsprozessen, IP, Schibulett oder ich weiß nicht was, dann müssen wir anders verfahren. Was darf man auf einer Aggregationsplattform, und das ist auch völlig egal, ob das EBL, My iLibrary, eBrary oder sonst was ist, natürlich darf gedruckt werden, es darf kopiert werden, es gibt auch die Möglichkeit, die Daten auf ein mobiles Endgerät, ein iPad, Android-Gerät zu laden, aber mit einem harten DRM. Hartes DRM bedeutet in diesem Falle, dass ich mir den Titel für eine bestimmte Anzahl an Tagen auf das Gerät ziehe. Und sobald diese definierte Anzahl Tage erreicht ist, dann sagt auch das harte DRM so, und jetzt geht es nicht mehr weiter. Beim Drucken, Ausdruckmöglichkeiten auf den Plattformen, und da will ich jetzt auch gar nicht zu sehr in IBL gehen, weil das wäre dann auch zu speziell, und Sie wollen ja allgemeine Aussagen auch haben. Es ist immer ein bestimmter Prozentsatz eines Titels, der ausgedruckt werden kann, und es ist immer ein definierter Prozentsatz, der kopiert werden kann. Also es ist jetzt nicht die mobile Kopierstation, die da stattfindet. Und ich meine, das kann wir auch, das verständlicherweise auch als Plattform oder als Plattformbetreiber, Vertreiber, unseren betreuten Verlagen auch nicht zumuten. Stellen Sie sich vor, ein Buch für 29,80, was auf der Plattform bereitgehalten wird. 100 Studierende greifen drauf zu und 100 mal 29,80 möglicher Umsatz rauschen gerade durch den Drucker. Also ich kann Verlage begeistern, aber da hört meine Begeisterungsfähigkeit gegenüber Verlagen auf, sie noch für die Plattform zu gewinnen. Und da muss ich auch sagen, verständlicherweise. Und das hat auch was mit uns zu tun. Auch wir wollen natürlich mehr als ein Buch für 29,80 verkaufen.
Ich will gerade mal noch nachhaken, Herr Pieper. Und zwar, Sie haben ein wichtiges Stichwort gegeben. Sie machen sich ja auch stark für diese Plattform und wollen ja auch, dass der australische Anbieter dieser Plattform, ja, dass es sich für ihn rechnet, dass er mit Ihnen zusammenarbeitet. Das heißt, was ja schmerzlich vermisst wird im deutschsprachigen Raum, das sind deutschsprachige Bücher. Sie haben das Ziel, bis Ende Jahr 10.000 deutschsprachige Titel in dieser Plattform zu haben. Ist das so?
Ich denke, wir müssen zwei Dinge unterscheiden. Einmal, dem Kunden ist es völlig, oder andersrum. Schweizer Fachinformation hat für diesen Anbieter die sogenannte Aggregation in Deutschland übernommen. Das heißt, jeder deutsche Verlag, der auf dieser Plattform vertreten sein möchte, wird den Vertrag mit Schweizer Fachinformation machen. Insofern hat Schweizer dort mal seinen distributierenden Charakter als reine Fachbuchhandlung aufgegeben und sammelt jetzt auch die Verträge ein. Die Verträge laufen über uns, die Rechnungsclearingsgeschichten laufen über uns. Wir rechnen in Euro ab. Und für viele deutsche mittelständische Verlage ist das ein Riesending, einen deutschsprachigen Vertrag. Wir haben 4 Seiten und 4 Seiten Anhang. Das ist gegenüber einem angloamerikanischen Vertrag bestenfalls eine Präambel. Und wir rechnen in Euro ab. Das ist ein Riesenvorteil. Wir haben jetzt auf der Plattform insgesamt über 10.000 Titel, deutschsprachige Titel. Insgesamt sind 200.000 auf der Plattform. Und das heißt, das Minimalziel 2011, das ist erreicht. Und unsere Ambition ist eben halt tatsächlich im ersten Quartal, Ende des ersten Quartals, dann tatsächlich auch auf 15.000 deutschsprachige Titel zu kommen. Aber wohlgemerkt, es sind auch deutschsprachige Titel wie zum Beispiel von Springer oder Dick Reuter, die ja auch Kooperationspartner auf IBL sind, damit gemeint. Das sind aber international agierende Verlage, die schon lange auch Verträge mit IBL haben. Unsere Ansprechpartner, wir haben da drüben zum Beispiel den Peter Lang Verlag, der jetzt bei uns unterzeichnet hat und bald mit mehreren 100 Titeln draufgehen wird. Sie haben es vielleicht im Börsenblatt entnommen, wir haben einen Kooperationsvertrag mit Brockhaus Kommission, alle von Brockhaus Kommission betreuten Verlage. Denen wird IBL als ihre Bibliothekslösung angeboten. Und ich denke, das ist ein echter Benefit für Verlage, denn wir kriegen damit Vielfalt auf eine Plattform. Es ist nicht nur ein Verlag, es ist nicht nur ein Thema, sondern wir kriegen wirklich wissenschaftliche Vielfalt auf die Plattform, von Archäologie über Theologie. Sehr viel Geisteswissenschaften stellen wir im Augenblick fest. Und ich denke, daraus lässt sich dann ein attraktives Angebot kreieren.
Deutschsprachig, heißt das auch Österreich und Schweiz oder sind die noch nicht mit berücksichtigt?
Naja, dann sage ich wieder da drüben Peter Lang. Natürlich, also das meint den ganzen Dachbereich Deutschland, Österreich, Schweiz, dass die an uns herantreten können und mit uns den Vertrag machen. Ich denke auch für Verlage hat es einen ganz großen Vorteil. Wir sind eben nicht nur eine Datensammelmaschine und gebt mal alles her und wir haben einen FTP-Server und dann könnt ihr das alles hochladen und prima. Wir bringen Titel deutscher Verlage, wenn ich das noch sagen kann. Wir versehen sie mit internationalen Klassifikationen, dass sie auch international, auch in den USA zum Beispiel, verkaufsfähig sind. Ein Linguistiktitel von einem Kooperationspartner wie Erich Schmidt ist damit auch in Texas zu erwerben, wie aber auch in München, Passau oder Bremen. Und das sind eben halt Dienstleistungen, die wir da für die Verlage übernehmen. Und auch ganz wichtig, wir schaffen eine Plattform und der Verlag konzentriert sich auf sein eigenes Geschäftsfeld, nämlich Content einsammeln, Autorenpflege.
Ja, wir sind schon fast wieder ein bisschen abgeschweift, aber Digital Rights Management scheint mir doch ein sehr wichtiges Thema zu sein, gerade für Kunden. Ist es denn überhaupt realistisch im wissenschaftlichen Bereich? Die Frage geht an Frau Klein und dann an Sie, Herr Steinhoff. Bin ich sehr gespannt.
Die Frage war, ist es realistisch, ohne Digital Rights Management auszukommen? Oder?
Ja, nein, nein. Also akzeptieren das die Kunden, sind die bereit, wenn die mobiles Endgerät haben, iPhone, App, zack, ich möchte das haben. So, und jetzt kommt da plötzlich so ein hartes Digital Rights Management. Das ist nach 2 Sekunden wieder verschwunden. Nein, nach 2 Wochen.
Ja, also dazu haben wir in der Tat, das war auch Teil der Umfrage, die wir gemacht haben, ungefähr nach der Hälfte des Testzeitraums, mit unserem ersten Aggregator. Es hat sich herausgestellt, dass die Akzeptanz unterschiedlich ist für die verschiedenen Beschränkungen, die es so geben kann. Die Minimalforderung, die eigentlich ganz breit gestellt wird, ist die, dass man es eigentlich mindestens kapitelweise oder abschnittsweise, dass man die Sachen downloaden können möchte und dieses Download auch selbst behalten möchte. Also die Akzeptanz dafür, alle 7 Tage oder wie lang auch immer sowas dann neu downzuladen, ist sehr, sehr gering. Das wird kaum verstanden, dass sowas notwendig sein soll. Muss man ja auch dazu sagen, es gibt eben ja auch durchaus E-Books, die sowas erlauben und da ist ganz klar die Nutzererwartung am besten angebotorientiert. Wofür schon eher Verständnis aufgebracht wird, sind Beschränkungen beim Drucken und Kopieren, wobei Drucken immer auch noch viel verlangt wird, aber niemand erwartet jetzt wirklich, dass man ein E-Book von vorne bis hinten ausdrucken kann. Also das wird relativ breit akzeptiert, wenn sowas nicht der Fall ist. Sinnvolle Einheiten sind da wichtig, also wiederum wenig Verständnis haben die Leute dafür, wenn man mitten in einem Kapitel, wo dann vielleicht noch 1,5 Seiten fehlen, dass man da plötzlich aufhören muss, den Rest nicht mehr drucken kann. Also solche Dinge muss man ein bisschen differenziert betrachten. Da gibt es für manches schon Verständnis, aber nicht für alles. Und wie gesagt, die Minimalforderung ist immer, dass man zumindest abschnittsweise die Dinge dann auch dauerhaft behalten möchte.
Danke, Frau Klein. Ja, Herr Steinhauer. Open Access ist ja so ein Stichwort. Konterkariert es nicht Open Access jetzt?
Ja, ich habe jetzt schon etwas darüber nachgedacht. Es gibt ja 2 Diskussionsveranstaltungen parallel. Jetzt ziemlich genau in der Diagonal am anderen Ende. Da streiten sich jetzt also Börsenverein, konservative Vertreter aus der Politik, Bibliotheksvertreter über das Thema Urheberrecht. Technisch ist alles machbar, aber was sagen Wissenschaftler und Juristen dazu? Wo soll das hingehen mit dem Urheberrecht? Ich denke, unsere Veranstaltung hier ist eigentlich ein sehr interessanter Bereich, weil ich hier die Möglichkeit sehe, dass eine Menge Brücken gebaut werden. Also Open Access heißt ja nicht, dass es kostenfrei ist. Ich glaube, die Sache ist vollkommen gegessen. Die Frage ist, wer trägt die Kosten? Wie sieht das aus? Muss der Autor was zahlen? Für ein Autor, der in keiner Institution ist, kein attraktives Modell, wenn man zahlen muss, um zu publizieren. Das sind ganz unterschiedliche Dinge. Wir haben aber diese Wahnsinnsfülle von Informationen und können diese Fülle durch kein Erwerbungsetat der Welt tatsächlich abdecken. Also würde man sagen, die Alternative ist alles offen. Ja, vielleicht. Wenn man jetzt aber dieses Modell sich hier ansieht, wie arbeitet man wissenschaftlich? Man hat vielleicht 10 Quellen in einer optimal ausgestatteten Bibliothek. Ich gehe mal vom analogen Bereich aus, gehe ich ans Regal, ich gucke mir die 10 Quellen an. 8 sind Mist und 2 nutze ich. Und dieses 8 sind Mist, da gucke ich kurz was an. Und diese Modelle, die wir haben mit Pay-Per-Use, ich zahle $30, um zu sehen, dass es Mist ist. Das funktioniert überhaupt nicht. Und da kommt genau so ein Modell, wo ich für einen bestimmten Zeitraum uneingeschränkt gucken kann und entscheiden kann, ja, das ist tatsächlich relevant und dann erwerbe ich auch tatsächlich diesen relevanten Inhalt. Ich glaube, da ist auch die Akzeptanz für einen relevanten Inhalt tatsächlich Geld auszugeben. Die ist auch gar nicht so groß nicht vorhanden. Und durch diese Möglichkeit, eine große Breite von Inhalten bereitzustellen, ohne sofort für diese große Breite das komplette Geld auf den Tisch zu legen, scheint mir ein guter Kompromiss zu sein im Bereich Open Access, dass man sich hier ein bisschen mal wieder vertragen kann. Und auch aus dem Buchhandel anbelangt, also elektronische Inhalte sind aus juristischer Sicht eigentlich ein bisschen eklig. Das heißt, interessant, weil man natürlich viele Probleme hat und Juristen mögen das. Das ist natürlich auch, das nährt so ein Problem, ja. Aber im klassischen Bereich, hier haben wir noch so ein Buch, ja. Das Buch kaufe ich, da habe ich Eigentum dran. Und was ich mit dem Buch konkret, mit diesem Gegenstand mache, ist im Prinzip meine Sache. Da geht mein Eigentumsrecht vor. Bei diesen geisterhaften, unkörperlichen Dingen, die durch die Netze flirren, da habe ich so etwas nicht. Da habe ich nur Möglichkeiten, in Lizenzverträgen etwas zu regeln oder in urheberrechtlichen Schranken. Und wenn ich DRM draufpacke, dann geht das eigentlich immer vor, was in den Lizenzverträgen drin ist. Und jeder Verlag hat andere Verträge. Und als Bibliothek haben sie 100 Verträge und sagen, ich steige da nicht mehr durch. Soll ich einen Juristen einstellen? Es gibt schon eine Bibliothek in Deutschland, die hatten Justiz, ja. Aber das ist vielleicht nicht das Modell. Und da kommt vielleicht der Buchhandel jetzt ins Spiel und kann sagen, pass auf, ich mach's dir einfach. Da ist eine Plattform, da haben wir klar definierte Inhalte und das Aushandeln mit diesen konkreten Dingen bei den Verlagen, das machst nicht du als Fachreferent oder Erwerbungsleiter, das machen wir. Wir haben da unsere Fachleute, wir haben auch ganz anderes Standing, weil wir in ganz anderem Volumen an den Markt gehen und können ganz andere Bedingungen raushandeln. Also hat jeder eigentlich in dem Bereich durchaus eine Position, die er einnehmen kann, ohne dass man jetzt die Existenz an eine Frage stellen muss. Deswegen finde ich es so schön, wenn da drüben über alles oder nichts gestritten wird und hier wird versucht, wie man vielleicht kooperativ in Zukunft gemeinsam in die neue Zeit der elektronischen Medien gehen kann.
Ja, Frau Redeker, Entschuldigung, Frau Siems.
Ja. Ganz kurz nochmal da das kommentieren. Ich finde, da haben Sie einen ganz wichtigen Aspekt angesprochen. Was mich immer so etwas erschreckt, ist, wie introvertiert unsere Branche solche Fragestellungen eigentlich betrachtet. Also wenn ich das Thema PDA erwähne, dann kommt vom Buchhandel, ja Gott, was wird denn dann aus dem Buchhandel? Da sind wir ja gar nicht für ausgestellt. Dann kommt von den Bibliotheken und der Fachreferent, dann verliert der Fachreferent seinen Einfluss und der Verlag sagt sich, oh Gott, meine Fortsetzung, das waren doch stabile Einkommensquellen und jetzt muss ich warten, dass jemand meinen Inhalt tatsächlich nutzt, bevor er bezahlt. Das ist ja alles irgendwie suboptimal. Also alle sind sehr besorgt, was mit ihrer eigenen ursprünglich definierten Rolle, was daraus wird. Ich glaube nur, wir können das ehrlich gesagt gar nicht verhindern. Wir haben mittlerweile Nutzer, die genau wissen, wie Google Books funktioniert. Denen können wir nicht vorenthalten, welche Inhalte es gibt. Das heißt, die werden über kurz oder lang sowieso auf die Bibliothek zukommen und sagen, warum habe ich das nicht, warum habe ich keinen Zugriff darauf? Und wenn sich Verlage querstellen und sagen, ich möchte meine Inhalte so stark schützen, damit ich meine Print-Umsätze nicht kannibalisiere, ja, da muss ich auch sagen, schauen Sie mal auf den ganzen jeden Tag neu gegründeten digitalen Plattformen, die illegal im Netz stehen. Es gibt alles, man kann es auch finden. Und jedes DRM kann ein einigermaßen technisch versierter Nutzer auch relativ schnell knacken. Also ich glaube, wir tun besser daran, uns mit Lösungen zu beschäftigen, als mit Verhinderungsmechanismen.
Danke, Frau Siems. Frau Redeker, Herr Steinhauer hat Ihnen den Ball wunderbar zugespielt. Ich übergebe Ihnen das Wort.
Ich nehme ihn auch mal an von Herrn Steinhauer, diesen Ball. Ich denke, er hat einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, der die Rolle sozusagen des Buchhandels von der Printwelt in die digitale Welt transferiert. Und der Buchhandel hat traditionell natürlich die Rolle gehabt der Bündelung. Die Bündelung sieht im Printbereich anders aus als im digitalen Bereich. Und das Zusammenführen von Lizenzbedingungen, das Zusammenführen der Verhandlungen mit den Verlagen oder das Vereinfachen dann für die Bibliotheken ist die Bündelungsleistung, die der Buchhandel erbringen kann. Das Problem ist natürlich, das ist eine ganz andere Kompetenz. Und diesen Kompetenzsprung zu schaffen, das ist die Herausforderung des Buchhandels. Das ist aber auch eine der Chancen, diesen Kompetenzsprung zu schaffen. Und zum Zweiten, digitale Information generiert immer mehr Informationsbedarf. Das ist eigentlich eine Chance, die im Printbereich lange nicht so ausgeprägt war wie im digitalen Bereich. Ich bin am Recherchieren und ich bekomme eine Information, die ich vielleicht im Printbereich in einem Buch, in einem Register gefunden habe, die mir aber dann nicht zugänglich war. Aber im digitalen Bereich kann ich sofort diesen fließenden Übergang weiterführen und dadurch kann ich wirklich mehr Umsatz generieren. Von daher lohnt es sich, diese Kompetenz aufzubauen, mit solchen Plattformen zu arbeiten und darüber letztendlich mehr Umsatz zu generieren. Es gibt aber auch andere Leistungen, die der Buchhandel in dem Umfeld vollziehen kann. Gerade wenn man so eine verlagsübergreifende Plattform hat, ist er natürlich auch jemand, der so die Nutzungsstatistik im Hintergrund kennt. Das sind interessante Informationen für die Verlage auf jeden Fall. Damit kreativ umzugehen, was wird eigentlich gefragt, in welche Richtung gehen die Themen, wo muss man noch etwas mehr arbeiten. Das ist auch ein Wissensmehrwert, den man an die Verlage weitergeben kann. Ein extrem wichtiger Punkt, das hört sich so trivial an, aber wenn man in die Tiefe geht und das ausarbeiten will, dann ist das schon sehr komplex und damit kann man sich sehr gut befassen und einen Mehrwert generieren, für den die Verlage, glaube ich, auch zahlen würden.
Möglicherweise auch die Bibliothek. Vielen Dank, Frau Redeker. Bevor wir nun zur Schlussrunde kommen und jeder vom Panel nochmal Gelegenheit bekommen sollte, ein Schlussstatement zu geben, vielleicht die Frage ans Publikum. Ist aus Ihrer Sicht irgendetwas offen geblieben? Natürlich sind viele Fragen offen geblieben. Man kann in einer Stunde dieses neue Thema doch nicht erschöpfend bearbeiten, aber vielleicht brennt Ihnen noch irgendwas, wo Sie sagen, ja Mensch, das möchte ich jetzt aber wissen. Noch haben wir die Gelegenheit, noch sind die Experten hier. Gibt es da eine Frage? Noch nicht mal Herr Barber. Und Monika Morawitz? Nein? Gut, dann würde ich die Schlussrunde gerne eröffnen wollen. Wollen Sie beginnen, Herr Pieper?
Ja, ich denke, ich möchte das dann auch ganz gern von Frau Dr. Redeker aufnehmen. Buchhandel, Fachbuchhandel der Zukunft ist auf jeden Fall Prozessgestaltung, ist es auch schon seit einigen Jahren. Und wir achten insbesondere auch bei Auszubildenden und jetzt auch schon bei unseren Mitarbeitern darauf, diese Prozesse zu verstehen. Und wir richten uns darauf ein, PDA ist ein Thema und es ist auch nicht die Frage, ob wir das wollen oder nicht. Es ist die Frage, wie können wir das abbilden und davor suchen wir eben halt Wege zu finden, die es für einen Verlag, für unseren Kunden, für uns dann auch wirklich gut umsetzen kann.
Dankeschön. Gehen wir Frau Klein.
Ja, also zum Abschluss möchte ich vielleicht sagen, dass man auch aus Sicht der Bibliotheken, glaube ich, Mut haben sollte, einzusteigen in den Bereich Patron-Driven Acquisition, sich nicht zu viele Sorgen zu machen braucht. Auch die Fachreferenten werden nicht arbeitslos werden durch einen kleinen Paradigmenwechsel in dem Bereich. Es wird immer noch genügend zu tun geben, zum einen in der Auswahl und in einer Profildefinition, die man sicher auch in Kombination mit einer Patron-Driven Acquisition brauchen wird. Und im Bestandscontrolling, was ein ganz großer Bereich wird, wir haben es jetzt am Ende ein bisschen angesprochen, auch wir werden uns dann natürlich Nutzungszahlen, wir werden mehr Informationen zur Verfügung haben und wir werden auch die Aufgabe haben, mit dieser Information dann umzugehen und unseren Auswahlprozess dahingehend zu verbessern und zu verfeinern, diese neuen Informationen zu nutzen. Ich glaube, das ist noch ein ganz großes Aufgabenfeld, was dann auch bei den Bibliotheken für genügend Aufgaben noch sorgen wird.
Danke, Frau Klein-Steiner. Gehen wir gerade in der Reihenfolge.
Ja, dann schließe ich mich doch direkt an. Wir haben einen Aspekt, glaube ich, noch gar nicht so diskutiert. Wird die Bibliothek zukünftig kundengesteuert? Frau Klein sagte schon, der Fachreferent wird nicht arbeitslos. Ich wage mal die These, dass durch so etwas Bibliotheken ihr Bestandsprofil sogar konzentrieren und schärfen können. Bei gleichzeitiger Ausweitung der Angebote. Heute sieht es oft so aus, ich muss mein Geld, was immer zu wenig ist und immer zu wenig war und immer zu wenig sein wird, nicht nur für meine Sammelschwerpunkte ausgeben, sondern auch für alle möglichen Dinge, von denen ich meine, dass noch irgendwie relevant sein können. Jetzt kann ich mich, und das ist natürlich ureigenste Fachreferentenarbeit, auf die gute Pflege meiner Sammelschwerpunkte konzentrieren, da auch wieder mal bestandsorientiert arbeiten und der Nutzeraspekt, was da an aktuellen Bedürfnissen ist, kann durch so etwas wunderbar befriedigt werden und das zu einem Etat-Einsatz, der erheblich geringer sein wird, so scheint sich das darzustellen, als es im klassischen System der Fall war. Also von daher gesehen sehe ich eigentlich sowohl auf Nutzerseite als auch auf Bibliothekarsseite Gewinner bei diesem Modell.
Win-Win-Modell.
Ich möchte auch gerne Verlage ermutigen, sich dem Modell zu öffnen. Ich glaube, dass bei allen Herausforderungen und bei der Unvorhersehbarkeit, die mit PDA einhergeht, das Modell auch viele Chancen hat. In der heutigen Zeit ist Inhalt, der online nicht findbar ist, eigentlich nichts wert. Und die Chance zu ergreifen, die Inhalte einem möglichst breiten Publikum, möglichst vielen Nutzern zu präsentieren, sollte man sich nicht entgehen lassen.
Dankeschön. Frau Redeker, Vanish the Borders, Ihr Schlusswort?
Ja, das passt ganz gut. Ich denke, für mich ist ja gar nicht so die Fragestellung, ist es jetzt das PDA-Modell, sondern die Fragestellung, wir haben zum ersten Mal ein Modell, wo der Kunde stärker in die Bestandsaufnahme mit eingreifen kann. Und ich glaube, wenn wir den Bogen spannen und die Branche nicht immer so limitiert sehen auf das, was sie bisher war, sondern etwas breiter gucken, dass wir Lösungen haben möchten für alle Teilnehmer in einem Prozess, die Informationen und Inhalte zielgenau und für sich effizient auswerten wollen, dann finden wir gute Lösungen und PDA ist dafür ein guter Zugang, ein gutes Modell, was geschaffen werden kann. Und der Buchhandel kann, wenn er das so aufgreift, wie wir das hier in der Diskussion ein bisschen dargestellt haben, durchaus ein sehr adäquater und kompetenter Partner bleiben, wenn er diese kundengesteuerten Modelle mit integriert und sofern er es sich selber realisieren kann, kooperiert.
Vielen Dank. Das ist, denke ich, ein gutes Schlusswort. Ich darf mich beim Panel bedanken für die angeregte Diskussion. Ich darf mich bei Ihnen bedanken, die Sie hier hergekommen sind und dieses Bit Online Sofa 2011 zum Thema PDA mit angehört haben. Ich denke, es ist klar geworden, dass PDA etwas Neues ist und dass PDA auf jeden Fall etwas ist, wo es sich lohnt hinzuschauen und womit man in Zukunft auch zu rechnen hat. Vielen Dank und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Buchmessetag und wer heute schon wieder auf dem Weg nach Hause ist, auch eine schöne Heimreise. Dankeschön.